Es gibt nichts Einsameres als Urlaub. Zum Glück brauche ich keinen Menschen in meinem Leben. Was für ein Scheißleben. Ich brauche noch einen Drink. Was machst du hier eigentlich? Es ist 8.30 Uhr morgens und du trinkst schon wieder. Du bist ein Scheißversager. Aber du hast eine geile Stimme in deinem Kopf.
Seit die AfD durch menschenverachtende Aussagen ins Zentrum des Medieninteresses rückte, wird sie von lauter Empörung begleitet.
Ich bin Agent Wow! Und ich kämpfe für deine Freiheit.
Warum greifen sie uns an?
Weil ihr mit der Freiheit nicht umgehen könnt.
Alle sind tyrannisiert durch die Angst vor der Meinung der anderen.
Wie soll denen denn die neoliberalen Werte einer Marktdemokratie am Hindukusch verteidigen? Hab ich das auch gesagt?
Und jetzt schnallt euch an.
Herzlich willkommen beim Res Publica Podcast, heute zu einem Res Publica Talk. Zu Gast sind heute Anton Plewa, Ayla Jeginer, Daniel Schütter und Rune Jürgensen, auch bekannt als Sexy Theatermenschen. Wir reden heute über ihr selbst inszeniertes Stück, das autoritäre Zeitalter des Megazorns, eine Aufführung des Ernst-Deutsch-Theaters Hamburg. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin freier Journalist. Der Res Publica Podcast ist sponsoren- und werbefrei. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann kannst du mich gerne dabei unterstützen. Alle Informationen findest du auf www.respublicapodcast.de oder gaebler.blog.
Wollt ihr mal noch einen Kaffee?
Ach nö. So, wir fangen jetzt an. Ich sitze in Hamburg mit 4 SchauspielerInnen. War ich bei der letzten Aufnahme nervös, weil ich insgesamt mit 3 Leuten gleichzeitig geredet habe. Bin ich jetzt richtig nervös, denn es sind 4 Leute gleichzeitig und es sind dazu alles SchauspielerInnen. Bedeutet, ich kann 3 Schauspieler, eine Regisseurin. Ich würde aber sagen, das hat viele Schnittmengen. Jetzt schieben sie sich hier gegenseitig die Bälle zu, wer jetzt hier eigentlich Schauspieler ist und wer nicht. Ihr seht schon, es wird eine lustige Aufnahme. Ich bin, wie gesagt, dezent aufgeregt. Und wir wollen heute ein bisschen reden über ein Stück, was ihr gemacht habt, nämlich das autoritäre Zeitalter des Megazorns. Die Frage aller Fragen. Ich kam aus diesem Stück raus und dachte so, what the fuck? Was genau wollt ihr mit diesem Stück aussagen?
Ich glaube, dann müsste man etwas weiter ausholen. Ich glaube, das Ganze fing an mit der Arbeit, die wir gemacht haben, also mit der Recherchearbeit zu diesem Thema. Woher kommt dieser Rechtspopulismus? Was hat dieser Rechtsruck für einen kulturellen, gesellschaftlichen, historischen Hintergrund? Und innerhalb dieser Arbeit, wir gar nicht wussten, wo es hinführen wird. Also während wir recherchiert haben oder auch in erster Linie natürlich Anton recherchiert hat, haben wir uns gefragt, wo wollen wir hin damit? Wollen wir überhaupt ein Stück erschaffen daraus? Heißt es vielleicht für uns, dass wir im Endeffekt einfach nur noch auf die Straße gehen und rebellieren wollen? Oder wird daraus irgendwie ein Projekt entstehen? Und aus diesem heraus ist dann die nächste Frage entstanden, wen werden wir überhaupt ansprechen können? Also wer wird das Publikum sein? Wir werden wahrscheinlich eher weniger ein Publikum haben, was rechtspolitisch eingestellt ist, welches wir irgendwie eines Besseren belehren können oder einen anderen Lebensweg mitgeben können, sondern hauptsächlich werden wir innerhalb dieser Theaterwelt mit linkspolitisch eingestellten Zuschauern zu tun haben. Also ist die Frage, was können wir einem linkspolitisch orientierten Publikum mitgeben, wie sie mit dem Rechtsruck, mit Rechtspopulismus umgehen können, glaube ich.
Und das heißt, die Idee zum Stück letztendlich war dadurch geboren, dass man ein Stück über Rechtsradikalismus machen wollte? Oder, Anton, erzähl doch mal, du bist ja der Regisseur von dem Ganzen, du hast es ja auch weitestgehend geschrieben, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, ich habe das geschrieben in einer sechswöchigen Phase der Panik und dann nochmal 10 Tage drauf, die ich noch panischer war. am Ende, also zu dieser Panik sei gesagt, die lieben Schauspielkollegen, die da mit diesem Projekt mit auf die Bühne mussten, die haben die letzten Szenen zur Generalprobe bekommen. Also das letzte Drittel des Stückes kam eigentlich erst dann raus. Grundlegend war tatsächlich ein, also sozusagen in dieser Flüchtlingsbewegung, die 2015, glaube ich, sozusagen aufkam sehr stark, gab es zuerst eine große Sympathie und hilfsbereite Seite der Menschen in Deutschland. Und das wechselte dann mit dieser Silvesterfeier, die uns allen bekannt ist, von 2015 auf 2016 in der Wahrnehmung total. Und auf einmal wurde es laut in der deutschen Landschaft und es wurde sehr stark auf einmal gegen Geflüchtete sozusagen gesprochen. Die AfD hat das aufgegriffen und wurde immer stärker. Und ich fragte mich, warum? Woran liegt das? Was passiert hier eigentlich gerade? Und als wir unsere Theatergruppe gegründet haben, die gibt es ja noch nicht lange, haben wir erstmal zwei Konzepte geschrieben, mit denen wir uns beworben haben für Förderung. Und in diesem Konzept, was ich geschrieben hatte, wollte ich mich genau mit diesem mit dieser Schnittstelle sozusagen beschäftigen, wo kommt diese Bewegung nach rechts her? Und dann habe ich angefangen zu lesen, sehr, sehr viel, und bin sehr früh bei einem Wilhelm Heidmeier gelandet, einem Soziologen aus Bielefeld, der über die Normalitätsverschiebung geschrieben hat. Und darin wurde sehr schnell klar, wir befinden uns in einer Debattenlandschaft, die auf eine bestimmte Art geführt wird, des meistens sehr lautsprechenden Individuums. Da wird gekämpft um bestimmte Haltungen zu verschiedenen Themen. Und die AfD hat diese Landschaft benutzt, indem sie quasi ihre Aussagen, wow, jetzt fällt hier das Mikrofon gerade um.
Einmal
mit Profis arbeiten. Kannst du das Mikrofon halten jetzt währenddessen?
Ja. Erzähl einfach weiter.
Dass sie rechtspopulistische Aussagen ins Zentrum geschoben haben, die dort, weil sie so unmöglich waren, zu einem Aufschrei geführt haben. Und diese Wiederholung dieser Aussagen haben sie dann aber quasi ins Zentrum gerückt. Sie waren eigentlich vorher nicht unbedingt gesellschaftlicher Konsens, aber durch diese krasse Wiederholung der Wiederholung verschiebt sich die Sprache und das Denken einer ganzen Gesellschaft nach rechts. Und das hat sehr stark stattgefunden. Und dann ging es tiefer sozusagen, wie funktioniert das und was sind so die ganzen Mechanismen? Weil die grundlegende Frage am Ende, glaube ich, das hast du ja am Anfang gefragt, wo es hingeht, ist, warum zerstören wir die Umwelt, die Natur? Warum gehen wir so miteinander um, wie wir miteinander umgehen? International, es gibt Kriege und da sozusagen, das ist eigentlich die Gedankenwelt, weil ich will gar nicht beim Rechtspopulismus aufhören, weil das sind Arschlöcher, mit denen ich mich nicht identifizieren kann und von denen ich nichts wissen will. Menschen, die andere Menschen ausgrenzen, sind für mich einfach nicht in Ordnung. Und daraus ist ein riesen Materialapparat geworden, der dann in unserem Projekt nur bis zu einem Drittel quasi abgearbeitet werden konnte. Und das war diese Rechtspopulismus-Formulierung darüber, was passiert da eigentlich, die du gesehen hast. Wir sind gerade am zweiten Teil am Arbeiten und es soll noch einen dritten Teil wahrscheinlich geben, um diesen ganzen Kosmos auch zu Ende zu denken.
Das heißt, das ist aber alles dann Recherche zu erstmal einem Stück, was ihr jetzt in drei Stücken verbratet
sozusagen. Ja, also ich meine, ich glaube sozusagen, da ich diese Recherche angeführt habe, diese Recherche begann für mich eigentlich mit der Wirtschaftskrise 2007, 8, 9, wo ich mich gefragt habe, also als da Lehman Brothers zusammengebrochen ist und ich mich sehr stark damit beschäftigt habe, was ist denn da eigentlich jetzt gerade los? Und habe mich mit Schulden und David Graeber sozusagen da viel gelesen in die Richtung. Weiß nicht, ob du es kennst, Schulden von David Graeber, ein super Buch, wo er
versucht... Gerade sehr, sehr früh verstorben.
Leider verstorben. Ein großer Schock, weil das ein geiler Denker ist. Also die anderen Bücher von ihm lassen sich auch wirklich gut lesen.
Kam ja auch extrem plötzlich, oder? Kann das sein?
Also aus dem Nichts. Ich war sehr überrascht und schockiert, ja.
Wie seid ihr dann als Ensemble dazu gekommen, sich euch mit diesem Stück zu beschäftigen? Vielleicht erstmal kurz den Ensemble-Namen klären, ihr nennt euch Sexy Theatermenschen. Ich musste ja erstmal über den Titel einfach mega lachen. Alleine dann in Kombination mit dem Titel des autoritären Zeitalters des Megazorns. Also so, wie so jeder Redakteur denkt sich ja erstmal bei so einer Überschrift, ach du Scheiße. Aber irgendwo halt auch geil, weil halt zu viele Schlagwörter drin vorkommen, wo du genau weißt, da wird dann draufgeklickt wie blöd. Ich wollte kurz erklären, wie es zu diesem, wie es zu dieser Gruppe überhaupt kam, beziehungsweise auch zu dem Namen eures Ensembles?
Ja, da ranken sich ja diverse Mythen drum, wie dieser Name entstanden ist, aber
ich kenne einen
zumindest. Ich war live dabei. Naja, tatsächlich saßen wir anfangs am Tisch und haben überhaupt erstmal überlegt, was wird das für eine Form von Kollektiv, wo geht das hin, was sind unsere Schwerpunkte und so weiter. Und damit ist natürlich dann irgendwann auch die Frage verbunden, wie heißen wir? Da haben wir sehr lange in Kreativität erbrochen und festgestellt, es gibt wirklich sehr unangenehme kreative Wortspiele, vor allem im Bereich von Kollektiven oder Friseuren.
Sag mal ein paar.
Chamäleon.
Harry Potter.
Und dann haben wir uns überlegt, ja, was irgendwie muss der Name, was muss da drin sein? Irgendwie muss es sexy sein, das Theater muss drin sein, Menschen müssen drin vorkommen. Ja, okay, lass uns mal als Arbeitstitel sexy Theater Menschen nehmen. Und dann haben wir eben am Anfang immer nur als Platzhalter das eingetragen und dann mussten wir den Antrag abgeben, gestern gefühlt. Und sagten, wie heißen wir?
Aber war das nicht so, dass Daniel quasi unsere WhatsApp-Gruppe am Anfang einfach sexy Theatermenschen genannt hat?
Also das ist auch die Variante, die ich kannte bis jetzt.
War praktisch der Platzhalter der WhatsApp-Gruppe, in der wir nach einem Namen gesucht haben. Also die Brainstorm-Gruppe auf WhatsApp hieß sexy Theatermenschen.
Und das Wichtige, worauf ich immer sehr viel Wert lege, ist, es sind drei Wörter, alle sind groß geschrieben. Also es ist nicht sexy Theatermenschen, sondern sexy Theatermenschen.
Also es ist tatsächlich eher das sexy auf Theater bezogen als auf euch Menschen oder ist das gleichwertig?
Hast du mir mal angeguckt, alle?
Ja, ich gucke euch ja alle an.
Also Ayla war dabei, muss ich nochmal kurz sagen. Ich finde auch, was ich dabei eigentlich ein schönes Gedankenkonstrukt finde, ist, dass wir nicht die sexy Theatermenschen sind. Wenn wir uns sozusagen unseren Namen irgendwo reinschreiben, dann steht es immer quasi ohne Artikel, sondern wir sind sexy Theatermenschen und alle, die kommen und ins Theater gehen, mit uns zum Beispiel, sind auch sexy Theatermenschen.
Also und, ich auch, weil ich
ja nicht da war. Und jeder kann ein sexy Theatermensch sein.
Also ich erinnere mich auch daran, dass wir tatsächlich auch drüber sprachen, ja, in jedem Titel, also Sex oder Hundewelpen sind immer gut und ich glaube, so war mal der Ausgangspunkt für das Wort sexy drin und ja, das ist
sexy Hundewelpen wäre vielleicht
ein bisschen. Sexy Hundewelpenmenschen. Sexy Hundewelpenmenschen,
ne? Also da kommt auf jeden Fall Publikum, aber Komisches.
Also wie du merkst, das war auf jeden Fall eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise und ein starker analytischer Prozess, der am Schluss mit einer Abstimmung zu diesem Ergebnis geführt hat.
Wie viele seid ihr insgesamt im Ensemble? Also ihr seid ja so ein bisschen fliegend, ne? Weil dich zum Beispiel habe ich auf der Bühne ja nicht gesehen.
Also es variiert. Also ich glaube, wir würden uns dann auch eher als ein recht loses Kollektiv bezeichnen, weil wir haben immer wieder Leute dabei, die aber genauso dazugehören wie alle anderen auch. Also es kommen immer neue dazu und die sind aber dann auch Teil von uns und dann ist mal jemand nicht da oder zum Beispiel Tom, auch einer unserer Gründer, ist jetzt gerade in Basel und macht da mit Nunes Kinder zum Beispiel, auch hat gerade Zwillinge bekommen. Ne?
Aber er arbeitet auch noch nebenher, oder?
Ja, genau. Okay. Der ist jetzt da am Theater. Insofern ist er natürlich jetzt für einen Zeitpunkt raus. Und aber trotzdem haben wir darüber natürlich nicht jetzt ihn verloren, sondern haben über Chris und Tash auch wieder jemanden dazu gewonnen. Und so, glaube ich, fluktuiert das alles ein bisschen. Und das ist, glaube ich, auch schön an der Arbeit.
Es war von Anfang an ja ein bisschen der Tenor, dass wir gesagt haben, wir machen das ja alle nun leider nicht hauptberuflich, sondern haben ja alle in diesen Berufen auch noch Berufe, mit denen wir uns ernähren müssen. Also Projekte,
ihr seid,
mit denen
ihr seid
wir
alle, ihr seid alle hauptberuflich Schauspieler oder RegisseurInnen, aber genau. Ihr habt halt noch dann sozusagen...
Müssen eben auch ab und zu damit Geld verdienen.
Ja, du, ich mache den Podcast ja auch nicht zum reich werden, sondern zum...
Und deshalb war eben diese Idee, sozusagen dass es ein bisschen dynamisch ist in der Besetzung, also dass wir einfach eine Gruppe sind und eben gucken, wer ist jetzt verfügbar, wer nicht. Jetzt haben wir eben, als wir bei der Premiere rausgekommen sind, waren zwei Leute dabei, die eben jetzt, als du es gesehen hast, nicht dabei waren, weil wir jetzt gerade woanders sind, räumlich. Und so wird wahrscheinlich da auch immer Bewegung drin bleiben.
Ich würde ein bisschen zur Inszenierung mal kommen. Ne? Wir habt ja ein Stück geschrieben, was, glaube ich, unmöglich ist, als Text zu lernen. Dementsprechend steht ihr alle mit Textbuch auf der Bühne. War das aus der Not geboren oder war das auch ein ganz bewusster Inszenierungsprozess?
Klar, das war sehr bewusst von Anfang an voll durchgeplant, dass wir den Text in der Hand haben.
Oder hast du aber so ein verpeiltes Ensemble, dass die ihre Texte nicht richtig lernen können?
Die Texte sind, wie du sagtest, schon so komplex. Wir haben ja sehr viel aus rausgearbeitet. Es ist ja eigentlich eine wissenschaftliche Arbeit, könnte man sagen. Und man muss dazu sagen, wir haben damit im Prinzip nichts verdient. Es gibt ein bisschen ein Mini-Ausfall-Honorar, was wir uns erspielt haben durch die Zuschauer, die da waren. Wir haben auch eine Förderung für die Wiederaufnahme bekommen und konnten ein bisschen was zahlen. Aber normalerweise ist im Theater ein sechswöchiger Probenzeitraum, in dem der Text gelernt wird. Der ist normal. Und mir war von vornherein klar, ich kann von keinem dieser Freunde verlangen, jetzt einen Text auswendig zu lernen, geschweige denn so viel Text auswendig zu lernen. Und ich muss auch sagen, ich bin da sehr dankbar, weil es ging sozusagen darum, wir haben einen Termin bekommen für eine Aufführung und ich habe ungefähr so überlegt, in welche Richtung das gehen soll, durch dieses Konzept, was es auch vorher schon gab. Und dann haben sich Leute quasi, also es gab dieses Kernteam, was klar mitmachen wollte, und dann haben sich noch andere Leute dazugefunden, die auch Lust hatten mitzumachen. Und da kann man total dankbar sein, weil wir haben 3 Wochen auf einer kleinen Probebühne miteinander eigentlich nur Recherchematerial durchgearbeitet und darüber gesprochen. Und jemand muss sich auch erstmal 3 Wochen Zeit nehmen. Da gab es noch gar keinen Text. Dann nach diesen 3 Wochen habe ich dann geschrieben, während Rune und ich ein Stück in einem Stück mitgespielt haben, habe ich dann noch den Text geschrieben. Dann gab es 10 Tage Proben, wo wir erst diesen Text auf die Beine gestellt haben. Also 10 Tage, da kann keiner einen Text auswendig lernen. Und dann gab es, wie gesagt, noch mal eine Woche frei, in dem ich zu Ende geschrieben habe und die Generalprobe, und dann ging es raus. Aber es hat sich ergeben, dass ich glaube, das ist ein sehr schöner Kniff mit dem Text in der Hand, weil es geht nämlich nicht mehr darum, Figuren zu spielen, oder es geht nicht darum, so zu tun, als wüssten wir, was wir da reden, sondern der Zuschauer kriegt diese komplexen Texte an den Kopf geworfen, kann zuhören und fühlt sich nicht dümmer als die Leute, die auf der Bühne stehen, weil sie genauso wenig wissen, also weil der Spieler genauso wenig behauptet, das zu wissen, was in dem Text stattfindet. Und das finde ich einen sehr spannenden Vorgang eigentlich.
Wie würdet ihr ungefähr die Handlung beschreiben, wenn es denn überhaupt eine gibt?
Ja, ich glaube, was wichtig ist, nochmal zu sagen, zu diesen ganzen wissenschaftlichen Texten, die wir da verarbeitet haben, und diesen, keine Ahnung, 300 Jahre Menschheitsgeschichte, westliche Menschheitsgeschichte, ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, dass wir darum so eine Agentenstory mit miesesten Groschenromanhumor gebaut haben, was unfassbar gut zusammen funktioniert, finde ich. Also es ist einfach auch ein wahnsinnig schneller, unterhaltsamer und alberner und lustiger.
Du trittst ja relativ häufig als Agent Wow auf. Mir ist auf jeden Fall noch einer Szene sehr in Erinnerung geblieben, wo du den Weihnachtsmann triffst, in dem Fall dann von Daniel verkörpert. Und der von Henrik.
Ja.
Und der Weihnachtsmann halt rumheult, er ist jetzt an DHL outgesourced worden und das kann ja alles so nicht mehr weitergehen. Also es sind diese humoristischen Szenen, die auf jeden Fall dann im Kopf bleiben und man dann aber noch weiß, das Ganze war verbunden mit politischer Theorie.
Genau.
Ist das so gut zusammengefasst? Würdet ihr sagen, das ist eine gute Beschreibung dieses Stücks? Oder gibt es tatsächlich dann doch noch eine tiefere Handlung, die ich vielleicht gar nicht mehr gesehen habe?
Hoffentlich.
Hoffentlich habe ich sie nicht gesehen.
Hoffentlich gibt es einen tieferen Sinn des Ganzen.
Ich meine, wir greifen da ja viele Themenbereiche und politische Situationen, gesellschaftliche Situationen auf, die ehrlicherweise an Absurdität kaum zu überbieten sind. So traurig das ist. Und ich fand zumindest eben immer diesen absurden Spielrahmen oder diese absurden Figuren auch, die das vollkommen ernsthaft ja verkörpern. Also Agent Wow hat ja ein komplett ernsthaftes Anliegen. Das ist irgendwie eine schöne Metapher eigentlich für die Absurdität, in der wir uns gesellschaftlich und politisch häufig bewegen.
Ich habe auch das Gefühl, so dramaturgisch...
Da ist eine Cola-Flasche runtergefallen.
Zero. Ich habe das Gefühl, dramaturgisch geht man, glaube ich, mit Agent Wow als Zuschauer den Weg, den wir so in der Recherche gegangen sind. Also ich glaube, der Bogen, den man verfolgt ist und was er lernt und was er erfährt, ist so ungefähr so das Eintauchen in die Materie, was wir so in der Recherche gemacht haben. Also was passiert hier eigentlich gerade auf der Welt? Wo kommt das her? Bis wohin geht das zurück? Was soll das überhaupt alles was ist der Kontext des Ganzen? Wie ist das heutzutage einzuordnen? Und gibt es überhaupt einen Weg da hinaus? Und ich glaube, das sind so die Fragen, die sich in der Recherche gestellt haben und durch die man immer tiefer eintauchen konnte. Und das sind auch die Fragen, die sich dann Agent Wow bzw. Rune in dem Stück dann stellt. Ungefähr, oder?
Ja, Agent Wow ist im Prinzip eine Art Clownsfigur, der sozusagen durch seine Unwissenheit sehr naiv die Fragen stellen kann, die uns eigentlich alle auf der Seele brennen, von denen man immer behauptet, man müsste sie kennen. Aber dadurch, dass wir sozusagen immer jemanden haben, der vor dieser brutalen Welt, also wir haben in der Eröffnungsszene geht es um Guatemala und Bergabbauprojekte in Guatemala, gegen die sich Indigene, die wehren sich dagegen, und Agent Wow wird da jetzt hingeschickt und soll die Menschen sozusagen stoppen, die sich da wehren, und geht da mit ganz offenem Denken hin, weil er wurde da hingeschickt, und die kämpfen jetzt eigentlich gegen die Freiheit der westlichen Werte, weil Privateigentum und so.
Und, ja, und er kämpft, da habe ich auch mit Ansage gegen den Sozialismus, wenn ich mich richtig erinnere. War das natürlich. Nicht auch noch irgendwo drin? Ne? Also das ist ja auch gerade so ein ganz klassischer rechtspopulistischer Tenor, dass auf jeden Fall Sozialismus verhindert werden muss, egal was passiert.
Ja, Sozialismus geht ja gar nicht.
Das wissen wir
ja
alle.
Weil das wäre ja sozusagen, dass wir uns gegenseitig als Menschen unterstützen würden. Und wir haben aber ein Recht auf Privateigentum, das wurde in der Französischen Revolution sehr genau durchgebaut, und das ist auch das große Problem oder der große Fehler, den man zurückliegend bei der Französischen Revolution sehen kann. Ich habe gerade Thomas Piketty das neue Buch gelesen, der das extrem gut beschreibt, wie das zustande kam. Und genau, er kämpft jetzt quasi für das Privateigentum und nennt diese Menschen, diese Indigenen, die sagen ja, ihre Natur ist für sie Mutter Erde. Knan Och ist da zitiert als Begriff. Wir kennen das ja auch von den Native Americans, wo es schöne Texte gibt, die nicht verstehen können, dass da jetzt Menschen kommen, die das Land einfach besitzen wollen, weil das Land ist das Leben der Ahnen. Da lebt die Vergangenheit, die Geister und all diese Dinge. Und Agent Wow nennt sie natürlich die Freiheitsverweigerer, die sie jetzt bekämpfen müssen. Und mit dieser Naivität geht er auch da raus und sagt, ich verstehe gar nicht, was wollen die denn eigentlich? Das sind doch alles Kommunisten. Und das hilft der Geschichte, dem Verständnis der Ideologie, in der wir uns als Gesellschaft befinden. Wir haben ja eine sehr starke Ideologie, diese westlich zentrierte Ideologie, die mit der Aufklärung und den auch guten Gedanken der amerikanischen Revolution und so sozusagen einhergeht, aber auch ein paar Fehler hat. Pankaj Mishra, ein indischer Literat und ich würde sagen, ich weiß nicht, Philosoph ist er nicht so sehr, es sind sehr, sehr tolle wissenschaftliche Texte, kann ich nur empfehlen, mal zu lesen, der sagt, ja, Aufklärung ist super, super diese Aufklärung gewesen, aber warum haben wir aufgehört, uns aufzuklären? Und das ist das, wo wir jetzt eigentlich sind an dem Punkt. Wir müssen weitermachen mit dieser Aufklärung.
Glaubst du, glaubt ihr, das fehlt gerade so eine gesamtgesellschaftliche Aufklärung über moderne Prozesse? Ich merke zum Beispiel immer, dass gerade so zeitgeschichtliche Themen in der Allgemeinbildung praktisch gar nicht mehr vorhanden sind. Das meiste Geschichtswissen von vielen SchülerInnen, StudentInnen hört auf ab, sagen 45. Danach ist ja eh nur noch Zeitgeschichte, das muss man ja gar nicht mehr im Geschichtsunterricht wissen. Glaubt ihr, dass das ein Grund ist auch für so Bewegungen wie jetzt zum Beispiel Querdenken, die ja dann sagen, wir haben ja noch gar keinen Friedensvertrag mit den Alliierten, weil man einfach halt nicht weiß, was da noch historisch dahinter steckt?
Also ich finde den Begriff der Aufklärung ja tatsächlich auch immer ein bisschen schwierig, weil das ja so ein Wahrheitsdoktrin irgendwie inne hat, dass man sagt, also ich erkläre dir, wie die Sache ist. Und vielleicht, also ich fände so den Begriff der Epoche der Auseinandersetzung, fände ich zum Beispiel super. Mhm. Und ich glaube, das ist es so ein bisschen, wo wir hingehen, dass wir ja auch, wir versuchen ja auch nicht eine Wahrheit damit irgendwie darzulegen, sondern ja, versuchen uns damit auseinanderzusetzen in der Komplexität und Vielfalt der Möglichkeiten, der Wahrheiten, der Realitäten. Und
das schließt Aufklärung Auseinandersetzung aus?
Nee, aber es beinhaltet, also wenn man jetzt mal, was auch ein Thema im Stück ist, wenn man jetzt mal von Framing redet, was hat Aufklärung inne, dass hinterher jemand eine Wahrheit erkannt hat? Und das bedeutet, dass der Aufklärende die Wahrheit kennt. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall für uns eine Situation, in der wir uns gar nicht sehen, dass wir irgendwie, sondern wir wollen uns auseinandersetzen mit verschiedenen Fakten und Fakten in einen Kontext setzen, über den man dann nachdenken kann. Aber
ja, zu dieser Geschichtsfrage, also deswegen, ich finde das einen guten Punkt, den Eiler da gerade gesagt hat. Das ist ja, wir haben ja jetzt tatsächlich eine fürchterliche Bewegung, wo Leute immer sagen, die sich ja tatsächlich auf Aufklärung beziehen und sagen, wir müssen jetzt aufwachen. Und
schlaf weiter, Anton.
Ja, ich würde gerne, aber ich muss ja hier sitzen und diesen Podcast mit euch machen. jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, und
Schnittmarke.
Schnittmarke, okay. Dass wir... Ganz wichtig ist eine Debatte über die Dinge. Und da kann ich auch manchen Bewegungen, die heutzutage sozusagen auch aus meiner Perspektive falsche Themen ansprechen oder die ich nicht in Ordnung finde, kann ich aber sagen, ja, es ist gut, dass wir debattieren. Die Frage ist, wie debattieren wir und mit welchem grundlegenden Wissen debattieren wir? Und das ist sozusagen da zurückkommen zu diesem Geschichtsverständnis. Dass wir sozusagen in einer Zeit leben, in der sehr viele Sachen mehr in Frage gestellt werden, weil wir ein Wissen darum haben. Also zum Beispiel ist sehr klar, Geschichte schreibt der Gewinner. So ist die amerikanische Geschichte, wird immer beschrieben, nicht aus der Situation der Native Americans. Das greifen jetzt aber andere Leute auf, um völlig neue Geschichtsversionen quasi aufzubauen. Und da versuchen wir jetzt reinzugrätschen oder tatsächlich sozusagen ein bisschen nochmal Geschichtsverständnis auch zusammenzuführen mit unserer heutigen gesellschaftlichen Situation. Weil, das fand ich eigentlich am spannendsten, was ich so in den letzten Jahren gelernt habe, es ist so ein Zeitkick, den ich irgendwo mal gelesen habe, ist, dass quasi das Rechtssystem als im 8. Jahrhundert waren es die Franken, jetzt muss ich lügen, ich glaube, die Franken große Landteile eingenommen haben, sind sie noch auf ein grundlegendes Rechtssystem der alten Griechen gestoßen. Und weil diese neuen Königreiche, die da aufgemacht wurden, Karl der Große und sowas alles, die wollten ein Erbfolgesystem aufbauen, in dem sie sich ihre Macht sichern erhalten konnten und haben quasi dieses Gewohnheitssystem der Franken kombiniert mit dem Rechtssystem der Römer. So, und darauf baut ja auch erst das auf, dass die Französische Revolution stattgefunden hat, weil das sind alle Könige, die sich auf diesem System sozusagen der Erbfolge ausgeruht haben. Jetzt wurde dort irgendwann Privateigentum als neues großes Ding sozusagen erfunden. Es gibt aber in der Geschichte, und das ist auch gar nicht so erforscht und so bekannt, eine große Bewegung zu Almenden, zu dem gemeinschaftlichen Denken in den Dörfern. Man sagt immer, ach, das waren die Armen auf den Feldern und die haben wir gerettet, indem sie jetzt Städter geworden sind und in einem prekären Arbeitsmarkt gelandet sind. Aber vor Urzeiten haben die Menschen sehr, sehr toll miteinander zusammengelebt. gerade diese Allmende-Theorie ist dabei sehr interessant. Und diese Sachen mal wieder neu aufzugreifen und linke Theorie theoretisch sozusagen rauszuholen, treibt uns an, glaube ich.
Hattet ihr denn das Gefühl, dass das schon funktioniert, dass der aufklärerische Aspekt auch durchschlägt? Also ihr Feedbackgespräche mit dem Publikum, bekannte Freunde, die euch gesagt haben, das habe ich ja so noch nie gesehen? Oder wie waren da bis jetzt so die Reactions?
Also wir wurden sehr viel angeschrien mit, ihr müsst in die Unis gehen, das müssen alle lernen heute, das ist ja unglaublich. Was ich ein bisschen problematisch finde, weil ich glaube auch nicht für mich eine Antwort haben zu möchten. Also zu wollen. Wir wollen es nicht erklären oder aufklären. Wir wollen Fragen stellen und zur Debatte dazu beitragen.
Und suchen auch danach suchen, was ist denn die Welt, in der wir gut leben können und wie können wir dazu kommen, ein schönes Gemeinsam zu finden in dem, was jetzt da ist. So.
Also ich muss auch nochmal sagen, dass diese ersten 4 Wochen, als wir uns zusammen an einen Tisch gesetzt haben und dieses ganze Material durchgearbeitet haben und einige sich vorher noch gar nicht kannten, dass das für mich total spannend war und eine Erfahrung war, an die ich mich hoffentlich mein Leben lang erinnere, weil wir sind ja alle wahnsinnig schlau und glauben sowieso immer alles schon verstanden zu haben und zu wissen, wie die Welt so funktioniert und wie der Kapitalismus funktioniert.
Es wird im Alter immer schlimmer, habe ich gehört.
Wahrscheinlich, ja. Und es war total spannend, am Tisch zu merken, wie sich nach 2-3 Tagen die Ersten trauen zu sagen, Moment mal, kannst du das bitte nochmal vorlesen? Ich habe das nicht verstanden. Warum sind die Zusammenhänge so und so? Und dann haben sich 2 mehr getraut. Und nach 2 Wochen kommst du irgendwann an den Punkt, dass du sagst, ah, das war doch aber wie vorgestern. Das hängt auch damit zusammen, worüber wir vorgestern gesprochen haben, was ja schon 200 Jahre her war. Und ich einfach gemerkt habe, dass in dieser Gruppe irgendwann das Bedürfnis gewachsen ist, Zusammenhänge zu verstehen und einfach mehr darüber zu verstehen, warum wir in dieser Welt leben, in der wir leben. Und das war für mich ein total, ein Gefühl der, wie soll ich sagen, es war ein schönes Gefühl, aber es war irgendwie, ja, ich hatte das Gefühl, man wird dadurch, wir wurden alle irgendwie autarker oder so. Ich fand das war wirklich ein großer Moment für die Gruppe, finde ich.
Das schließt vielleicht auch ein bisschen an das an, was ich eben meinte. Dass, also ich war, muss ich zugeben, in der Phase nicht dabei, aber danach. Und das glaube ich bei uns, zu dem Zeitpunkt, als ich dann zur Probenarbeit dazugestoßen bin, wenig der Tenor war, wir klären uns gegenseitig über unsere Wahrheiten auf, sondern stark der Tenor war, wir setzen uns gemeinsam mit Dingen auseinander, von denen wir auch alle nicht die unendliche Ahnung haben, weil man es gar nicht haben kann. Und natürlich war Anton in dem Fall ein totales Souverän, weil er einfach zumindest aus meiner Perspektive, in vielerlei Hinsicht halt da einen Wissensvorsprung hatte, weil er sehr viele Bücher gelesen hatte, die ich nicht gelesen hatte. So. Aber es ging irgendwie für mich geht es bis heute eigentlich um so eine gemeinschaftliche Auseinandersetzung. Und die dann übrigens, um deine Frage von vor 2,5 Stunden zu beantworten, wahrscheinlich zu einer Aufklärung führen kann. Also das schließt sich, glaube ich, nicht aus. Aber es schließt sich halt auch nicht automatisch ein, finde ich. Also ich habe im Moment das Gefühl, dass im Moment häufig eine Debattenkultur ist von Menschen, die sich gegenüberstehen und sich gegenseitig über ihre Wahrheiten aufklären.
Ja. So wie jede Talkshow bei Anne Will. Da geht es auch nicht um Debatte, da geht es um Statements setzen maximal. Richtig, ja.
Das ist ja auch das, was gewollt ist, weil wir leben in einer Aufmerksamkeitskultur, in der Wert gerechnet wird damit, wie viel Aufmerksamkeit etwas generiert. Und eine interessante Debatte zwischen 2 schlauen Menschen
oder 5 schlauen Menschen
emotionalisiert den Zuschauer oder Zuhörer gar nicht genug, dass es sozusagen diese Aufmerksamkeit generieren kann. Also ich habe gerade gelesen bei der Kübra Gümüşay, die in vielen Talkshows saß. Ich habe sie jetzt ganz, ganz vorsichtig quasi mit reingebracht.
Das war Kübra Gümüşay. Jetzt bin ich ja wirklich zu gezwungen, mich mit ihrem danach mal zu beschäftigen.
Genau, in ihrem Buch Sprache und Sein, eine Hamburger, in Hamburg lebende Journalistin und Sprachforscherin, erzählt sie, dass sie in Talkshows immer eingeladen wurde und sie musste sich dann quasi über Islam und Islamismus unterhalten, weil sie der Träger als Person war, als Kopftuchträgerin musste sie sozusagen sich für eine Welt verantworten, die sie selber gar nicht ist. und dann eine Person gesprochen hat, mit der sie sich super unterhalten konnte. Und dann saßen sie zusammen in der Talkshow und dann hat der Sachen rausgehauen, das konnte sie nicht mehr nachvollziehen, vor allem nach dem vorigen Gespräch. Und hat dann, war völlig perplex, weil das so polemisch war, was auf einmal kam, und hat dann den Typen danach nochmal drauf angesprochen und der sagte auch nur, ja, aber das interessiert ja keinen. Jetzt ein schlaues Gespräch darüber. Wir wollen hier polarisieren, sonst werde ich auch nicht wieder eingeladen in eine Talkshow. Also darum geht es in dieser Aufmerksamkeit. Und es gibt einen schönen Fakt, den wir auch in dem Stück haben. Wir haben ja jetzt gerade Wahlkampf in Amerika auch, wo ausgerechnet wurde, Donald Trump hat in dem vorigen Wahlkampf Werbemittel im Wert von 5,5 Milliarden Euro quasi geschenkt bekommen, indem seine hasserfüllten Aussagen sich einfach wie ein Echo wiederholt haben in der Medienlandschaft. Und das ist das ganz große Problem, in dem wir uns sozusagen befinden, in dem die Debattenkultur, wie Eiler das ja sehr, sehr schlau sagt, wird nur Meinungen gegeneinander sozusagen. Wir hören uns nicht mehr zu und wir hinterfragen auch unsere Meinung gar nicht mehr. Das haben wir jetzt gerade in dieser Phase des Corona dieser Pandemie erleben wir das wieder, dass sich die Leute sozusagen anschreien und dann sagen, ja, aber der Wissenschaftler hat doch vor 2 Wochen was anderes gesagt. Und da versteht keiner, dass Wissenschaft ist, sich auch selbst zu widerlegen. Am Anfang der Pandemie war der Wissensstand ein völlig anderer, als er heute ist. Also sind die Maßnahmen heute völlig anders, als sie am Anfang waren. Und dass man den Leuten auch diese Fehler oder das Unwissen nicht mehr zugesteht, ist ein Riesenproblem.
Es gibt eine Szene in eurem Stück, die ist mir auf jeden Fall hängen geblieben, fand ich vielleicht auch mit einer der besten. Adam Smith, Voltaire, John Locke und Immanuel Kant.
John Locke, das ist schon richtig.
John Locke.
Zwei Locke.
John Locke. Er heißt Locke. In echt Locke, bei uns heißt er John Locke.
Stimmt, er heißt bei euch wirklich Locke, ja. Doch, deswegen bin ich zusammengezuckt an der Stelle.
John Lockdown auch.
Stimmt. Long hair. Ich weiß nicht mehr, wer von
Pandemiename.
Ich weiß nicht mehr, wer von den Vieren zu besoffen war, um dann am Gespräch teilzunehmen. Aber es glaube ich auf
Adam Smith.
Adam Smith.
Der Engländer.
Adam Smith liegt in der Ecke rum. Ist aber zu Ende der Szene mit am glücklichsten, weil er feststellt, meine Ideale sind eigentlich alle erfüllt jetzt in der Moderne. Wir haben einen pluralen Kapitalismus mit gesellschaftlicher Aufklärung verbunden. Wie kam es explizit zu dieser Szene? Warum wolltet ihr jetzt so die 4 großen Denker der Postmoderne, jetzt lehne ich mich hier sehr wieder aus dem Fenster, alle Politikwissenschaftler an, ringeln sich jetzt die Fußnägel, aber wie kam es zu dieser Szene?
Zur Überlegung. Ich glaube, dass gerade diese Szene ist, weil man ja auch bei diesen Figuren von den Helden der Aufklärung spricht, wir alle, also je mehr man liest über das, was eigentlich die Auswirkungen, die kapitalistischen Auswirkungen dieser Gedankenwelt, dieser Aufklärer ist, dass wir alle feststellten, dass so unsere Auseinandersetzung mit denen, also gerade unsere Schulbildungsauseinandersetzung mit diesen Helden, eine eigentlich wirklich aufklärerisch positive, weg vom monarchischen Gedanken hin zu der Freiheit des Einzelnen und sehr wenig die Auseinandersetzung damit ist, was für ein Ungerechtigkeitsverhältnis dort oder wie praktisch dort die Entwicklung dieser Schere ist, von der man immer spricht, die immer weiter auseinander geht, dass dort praktisch sie geöffnet wurde. Also, dass das der Anfang ist von Kapital gegenüber Armut und wenn du etwas, und dass wir bis heute ja, und auch ein großer Teil des Rechtspopulismus ja damit zusammenhängt, dass wir zu den Menschen, die es im Kapitalismus schaffen, als Sieger aufschauen, während wir gegen andere, die ähnlich wenig haben wie wir oder noch weniger, eher mit einem schmarotzerischen Angstgefühl draufschlagen. Also,
ja, du meinst, du sprichst auf den Pöbel an, der auch in der Szene,
genau,
der von dir auch gespielt wird, glaube ich.
Genau,
du darfst zweimal was sagen und wirst dann wieder weggeschickt.
Exakt, ja.
Wir machen das ja auch für ihn.
Ja, natürlich. Und das ist halt so das Gefühl, dass man halt, dass halt dort diese kapitalbesitzenden Menschen darüber sprechen, wir wollen wir unter dem Deckmantel eines, wir setzen uns für die Freiheit jedes Einzelnen ein, aber es eigentlich darum geht, wir setzen uns für die Freiheit jedes einzelnen Besitzenden ein. Und trotzdem das nicht etwas ist, was wir als Gefühl hatten, glaube ich, so wahrgenommen zu haben bis dahin, bis man halt es dann darauf beziehen kann. Daher kommt vieles, was jetzt rechtspopulistisch passiert.
Ich muss noch mal kurz sagen, Rousseau und Kant sind auch aufgetreten in der Szene.
Ja.
Und ich glaube, was ich spannend an der Szene finde, ist, dass man einfach Konzepte, die vor ein paar hundert Jahren entwickelt wurden, heute als sowas wie ein Naturgesetz nimmt. Ich habe einfach das Gefühl, wir leben in einer Zeit, wo nicht mehr hinterfragt wird, ob die Werte und die Systeme, die damals geschaffen wurden, die Konzepte, ob es sozusagen eine andere Möglichkeit gibt. Sondern
alles Schlafschafe.
Schnittmarke.
Entschuldigung. Also das wird als einziges System der Freiheit, das man leben kann, propagiert. Und alles andere ist ideologisch aufgeladen und auf jeden Fall nicht freiheitlich. Und mal auf den Gedanken zu kommen, dass diese Konzepte vielleicht auch ideologische Konzepte sind und kein Naturgesetz.
Und klassischer Vorwurf immer, ne? Vom Neoliberalen. Ich habe ja keine Ideologie, aber genau. Du, der Sozialist, hast da hier eine ganz klare Ideologie.
Genau.
Und mir ist zum Beispiel mal aufgefallen, dass ich bin wirklich nur absolut kein Wirtschaftsexperte, so absolutes Gegenteil. Ich kann mit Zahlen gar nicht. Aber zumindest so ein paar Grundregeln hat man ja irgendwie dann doch vielleicht mal so mitgekriegt. Also allein schon, wenn man irgendwann mal checkt, dieses Negativbeispiel Schulden machen. Ist ja mal ganz schlimm. Schulden machen geht gar nicht. Man merkt halt irgendwann, nee, aber so funktioniert ja Kapitalismus, gerade bei Staaten, die nun wirklich absolut keinen ausgeglichenen Haushalt haben müssen, halt kompletter Bullshit ist.
Ja, noch viel krasser ist, dass immer gesagt wird, Schulden müssen zurückgezahlt werden. Das kann man bei dem David Graeber gut lesen, dass er sagt, das gab's früher nicht. Da gab's immer, also bei den Babyloniern gab's immer den Moment, wo auf einmal die Schulden gerade für die arme Bevölkerung so groß wurden, dass die einfach das Land verlassen haben. Und deswegen gab's alle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre mal einen Schuldenschnitt. Und heutzutage
alle reingehauen sind.
So, ne? Ja, und wir behaupten, das geht nicht. Du musst deine Schulden zurückzahlen. Aber die Leute, die Geld haben, die müssen meistens nicht ihre Schulden zurückzahlen. Aber wir uns einen Fernseher auf Pump kaufen müssen, weil wir nichts haben.
Soweit ich weiß, kommt der Begriff Jubiläum daher. Das waren die Jubeljahre, da wurden die Schulden erlassen. Ah, ja. Im Sprachgebrauch haben wir es noch drin.
Ich wollte hier auch noch mal erwähnen.
Alle Jubeljahre wieder, ne?
Alle Jubeljahre wieder, genau. Ich wollte hier jetzt auch nochmal dazu sagen, sozusagen, auch diese Szene ist nicht von uns erdacht. Alles kommt tatsächlich aus der Basis von Material, das wir gelesen haben. Und Pankaj Mishra macht in seinem Buch Das Zeitalter des Zorns genau diesen Weg, nämlich, dass er von der Aufklärung und von der Debatte der Aufklärung den Weg macht zu, warum wir uns heute so sehr die Köpfe einschlagen. Vielleicht können wir auch eine Literaturliste irgendwie unten anhängen
von den ganzen Büchern. Wir haben viel Platz.
Ich glaube, das ist eigentlich auch mal ein guter Moment, weil du gerade Zeitalter des Zorns sagst, mal darauf zu kommen, woher überhaupt dieser Stücktitel kommt.
Das ja, vor allem wer ist Wutboy? Das ist noch mein dicker Punkt.
Wir alle sind Wutboy.
Ich habe Wutboy nämlich sehr vermisst in der letztendlichen Aufführung. Also der Wutboy, so wie ich ihn mir dann zumindest vor dem Stück vorgestellt habe, trat in dieser Form nicht auf. Und ich dachte auch, das geht noch mehr darum, er trat auf, aber er war nicht eine manifestierte Person. Und ich hatte das Stück immer ein bisschen so verstanden, dass es auch darum geht, was genau ist eigentlich in uns Menschen faschistisch veranlagt und muss eigentlich dann nur abgerufen werden, wenn es denn die Zeit dann dafür reif ist.
Also ich glaube, gerade in dieser Wutboy-Szene geht es dann ja darum, wo ist der Grat? Also wo sind halt die Sachen, also dieses ein Problem darin sehen, dass Menschen sich nicht an Reißverschlusssystem halten, bis hin zu dem Übergang jetzt klauen sie unsere Jobs. Also das ist natürlich dann ein sehr weiter Weg noch.
Um Reißverschluss zum Job.
Ja, natürlich. Aber es geht ja darum, dieses Wütendsein über etwas. Also sich über Dinge aufzuregen und dann und immer näher daran zu kommen, auf einmal in Bereiche hineinzugehen, in denen eigentlich es nicht mehr so einfach ist und eine sehr unreflektierte Wut entsteht.
wir alle sind wütend und das sozusagen, ja, du hast recht, Wutboy taucht noch in dem Stück erst spät auf und kriegt nicht so eine zentrierte Position. Wir machen einmal den Kniff, dass wir sozusagen erstmal überhaupt erklären, was ist die Grundlage dessen, wovon wir, in welchem System wir uns befinden. Und
also auch so ein bisschen dahingehend, was für Gründe gibt es überhaupt, Wutboy zu werden?
Was für Gründe gibt es, wütend zu sein? Ja. Und zwar für uns alle. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, das sind nicht die anderen, die wütend sind, sondern wir sind die Wütenden. Ich ärgere mich, wenn ich quasi am Reißverschlusssystem mich der Typ nicht reinlässt. Wir alle kennen das, wie wir im Auto sitzen und anfangen zu hassen.
Na, machen wir es mal ruhig größer. Also reden wir mal kurz um einfach nur Moria. Na, das geht jetzt so seit ein paar Wochen. Wir wissen alle, wir können jetzt in Videum gerade so richtig gar nichts machen. Und nicht mal unsere Regierung hat ja jetzt zurzeit wirklich jetzt die Macht, dort dann Sachen so umzusetzen, dass dann klar ist, die Leute kriegen es da raus. Das heißt, wir sitzen alle zu Hause, haben mega scheiß Laune. Erstens wegen Corona, zweitens wegen scheiß Wetter, drittens halt dann noch wegen Moria.
Ja.
Und jetzt sitzen wir halt alle hier, haben Wut im Bauch und können die nicht wirklich katalysieren und gleichzeitig gehen so Querdenker auf die Straßen und du denkst dir halt auch so, okay, eigentlich fände ich es jetzt schon geil, die alle mal wegzukloppen, aber andererseits willst du dich halt auch nicht mit solchen Leuten auf eine Straße stellen.
Es ist so fürchterlich, dass da die Leute, die da jetzt sozusagen den Debattenraum bevölkern mit Corona, sie nehmen die Chance und den Raum für wirklich wichtige Debatten und zwar, was da passiert mit den Geflüchteten, dass wir die in Lagern halten, nicht nur in Moria, sondern es gibt ja diese ganzen ausgelagerten Lager in Libyen zum Beispiel, weil es da billiger ist, die Leute dort sozusagen aufzuhalten.
KZ-ähnliche Zustände.
Und gleichzeitig gehen wir in die Welt und sagen, wir haben die Werte der Aufklärung erfunden, wir haben die Menschenrechte erfunden und wir bringen sie euch.
Und jetzt nehmt ihr sie mir weg mit einer Maske.
Da werde ich gleich wütend. Ja? Und wie schnell geht diese Wut sozusagen, wenn ich einen falschen Anhaltspunkt habe? Und ich glaube nicht, dass die Leute, die da auf die Straße gehen und gegen Corona jetzt gerade sozusagen sich auflehnen, der Wut kommt eigentlich ganz woanders her. Das ist, und da kommen wir dann zurück zu diesem Rechtspopulismus in unserem Stück, dass wir festgestellt haben, Cornelia Kopetsch beschreibt das sehr schön, dass der Wut aus einer Lebenssituation kommt, in der wir unglücklich sind, weil wir keine Sicherheit in unserer Welt haben, weil wir in prekären Jobs leben, weil wir nicht das Gefühl bekommen, zum Beispiel von Politikern vertreten zu werden. Deswegen schreien wir Politiker an, von wegen, ihr seid Arschlöcher, ja, das ist die Elite. Und die schreien zurück, ja, wenn ihr zu mir Arschloch sagt, dann habe ich auch kein Interesse. Also dieser Kampf da gegeneinander, der führt dann dazu, dass man sagt, ja, aber wer vertritt mich denn jetzt noch? Irgendeiner muss denen doch mal was sagen. Und dann sagt er, ja, und dann auf einmal ist es aber Rechtspopulismus, der da rauskommt, den vielleicht jemand gar nicht sozusagen hat, denkt und fühlt. Und durch die Wiederholung aber dann dieser von Themen kann jeder rechts oder jeder links werden. So, wir haben das Glück, in einer linken Blase aufzuwachsen, oder ich persönlich, und andere wachsen in einer rechten Blase auf. Und ich kann verstehen, dass sie diese Gedanken aufnehmen, weil sie nicht gut aufgeklärt werden.
Ich denke, das ist ja auch ein bisschen der Kasus Knaxus des Ganzen, dass Wutboy sich eben nicht personifizieren lässt, beziehungsweise dass wir die Ursache, die Wurzel des Übels eben nicht finden können und nicht benennen können. Und nicht, also wir können viele Aspekte berücksichtigen, wir können forschen, wir können Unzufriedenheiten herausarbeiten, wir können Minderheiten evaluieren und erkennen, warum die unzufrieden sind und warum das zu Wut führt und so. Aber am Ende ist eben, ist es nicht greifbar, es geht nicht darum, dass wir jetzt nur lang genug suchen müssen und dann finden wir Wutboy und dann können wir ihn endlich bekämpfen, sondern der Wutboy ist eben überall und in jedem irgendwie auf seine Weise. Und ich habe neulich so eine Zeichnung gesehen, die ich irgendwie da ganz passend fand. Da hängt eine Frau am Abgrund und ein Mann liegt auf dem Bauch und hält sie fest. Und was sie nicht sieht, ist, dass auf ihm ein riesengroßer Felsbrocken liegt und er also zu sterben droht. Und was er nicht sieht, ist, dass im Felsen eine Kerbe ist und da liegt eine Schlange und beißt der Frau in den Arm. Und dieses Bild eben dafür, dass wir auch eben immer gar nicht imstande sind, die Wahrheiten der Gegenüber zu sehen und permanent auch aus unserer Blase heraus versuchen, Dinge zu begreifen oder Dinge zu erklären oder Wut zu veräußern oder so. Und eben wenig oder zu wenig noch versuchen, permanent aufzumachen und uns in das in die Wahrheiten der anderen reinzuversetzen und auch anzuerkennen, dass es Wahrheiten gibt, die will ich nicht anerkennen, ich will das nicht richtig finden, dass der und der sich das und das halt benachteiligt fühlt und findet, dass er deshalb das Recht hat, das und das zu tun. Das will ich manchmal nicht. Aber darum geht es leider halt auch nicht.
Gibt es denn auch Wutgirls eigentlich? Wir haben jetzt immer von Wutboy gesprochen.
Wutboyinnen.
Aber das hat auch einen Grund, weil es gibt ja diesen Megazorn, der so so ein personifizierter Bösewicht ist, und da war die Ursprungsidee für Wutboy war eigentlich eher so ein klassischer Sidekick, und also ja, wie Robin oder so. Deswegen hat er diesen Namen ursprünglich mal gehabt.
Genau, so ein Megazorn und Wutboy als
Aber um nochmal einen Gedanken weiter zu formulieren, den wir gerade, du hast am Anfang uns die Frage gestellt, was wollt ihr denn eigentlich? Und diese Frage ließ sich zu diesem Zeitpunkt gar nicht wirklich beantworten.
Aber sie lässt sich jetzt immer noch nicht ganz beantworten.
Mir fällt jetzt aber was dazu ein.
Ja.
Und zwar mein Wunsch in dieser Arbeit ist, dass wir einen Weg finden, wieder miteinander zu reden und nicht gegeneinander. Und dazu müssen wir sozusagen alle Lust haben, an den richtigen Orten zu stöbern nach Informationen, mit denen wir ein Gespräch miteinander führen können. Und auch das macht ja sozusagen, soll das Stück auch begleiten. Also Agent Wow trifft ja in seinem Stück Mr. Miyagi, der ihm erklärt, wie man eigentlich eine Debatte führt oder wie man auch mit Rechtspopulisten spricht. Und da ist die Hoffnung, dass man da was von mitnehmen kann. Und auch unser zweiter Teil, der sich auch mehr um Wutboy und Megazorn sozusagen drehen wird, weil der heißt Megazorn 2, Psychological Warfare. Und es geht um diese es geht um psychologische Kriegsführung.
Das findet der Daniel witzig. Ja, das finde ich mega witzig. Ich musste aber auch schon beim ersten Titel des Stückes sehr lachen.
Also sehr schön, ja. Und da geht es darum, sozusagen, wie wir ausgespielt werden und emotionalisiert werden, um bestimmte Haltungen einzunehmen oder Wahlen zu gewinnen. Man kann das extrem gut von außen betrachten in Amerika, aber das Gleiche passiert bei uns hier in Deutschland auch. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen müssen wir uns damit extrem beschäftigen momentan. Wie sie diese psychologische Kriegsführung sozusagen funktioniert. Man kriegt immer mehr mit, die Psychologie des Menschen, wie die sich eigentlich verhält. Wir sind keine rational denkenden Menschen, sondern wir werden getriggert. Wir wählen in Kriegszeiten Menschen mit einem starken Kinn und in Friedenszeiten eher femininere Menschen. Und das ist total dämlich, dass wir, ja, dass wir uns sozusagen gar nicht, oder es ist total krass rauszufinden, wie wenig rational wir eigentlich handeln können. Und in diesem zweiten Teil wird es halt mehr auch darum gehen, wie Megazorn, jemand, der die Macht übernehmen will, nämlich quasi die Menschen versucht zu beeinflussen, indem er ihnen zum Beispiel Liebe und Aufmerksamkeit gibt, von denen die Menschen das Gefühl haben, dass sie sie nicht bekommen. Und wenn jemand wie Trump den Menschen Aufmerksamkeit auf einmal gibt, den Armen, also ich hatte gerade sehr schön gehört, dass es ist in Amerika ein großes Problem, dass viele Leute, die extrem konservativ sind, denen schwimmt die Welt weg. Weil wir immer mehr linke Gedanken sozusagen auch in unsere Gesellschaft mit einfließen lassen. Und dieser krasse rechtskonservative Weg, der schwimmt weg. Und jetzt fühlen die sich alleingelassen.
So ein bisschen dieser Konflikt zwischen Kosmopoliten und Nationalisten, ne, der von Van Heitmeier aufgemacht wurde. Den ja auch sehr stark in eurem Stück betont. Dass wir gerade also zwei neue Gesellschaftsformen haben, die sich teilweise so fundamental widersprechen, dass jemand, der so dazwischen steht, eigentlich nicht mehr weiß, wo er hingehört.
Ja, und keiner moderiert es. Das ist eigentlich vielleicht das Problem. Weil wir können jetzt nicht, ich kann mich nicht hinstellen und sagen, du rechtes Arsch, ja, du musst jetzt meine Position übernehmen, sondern wir müssen, wie gesagt, lernen, da miteinander zu sprechen und vielleicht nur nicht miteinander sprechen, sondern auch jemanden, der dazwischen steht und versucht, das zu moderieren. Und das findet momentan, finde ich, sehr wenig statt.
Hat jemand von euch schon mal mit Rechtspopulisten geredet? Also könnt ihr euch an Debatten erinnern, wo ganz klar war, die Fronten sind hier komplett verschoben gerade? Also hier ist sehr wenig bis gar keine Gemeinsamkeit. Und ich habe trotzdem noch weiter in das Gespräch gesucht.
Ich habe Angst davor, mit Menschen zu sprechen. Deswegen versuche ich mich zu äußern,
ich bin so stolz auf mich, dass du dich trotzdem diesem Podcast getraut hast. Ja. Wo du mich gleich mit vier Leuten gleichzeitig
sprichst. Du, ich wurde aber auch hier von vier Leuten hergekarrt.
Das stimmt.
Ja. Nee, weil ich versuche sozusagen durch die Arbeit anderen Menschen, die mutiger sind als ich, etwas in die Hand zu geben, mit dem sie losgehen können. Aber ich weiß, dass es Leute hier im Raum schon gemacht haben.
Also, dann gehen wir das nochmal in die Runde. Wer hat denn schon mal mit dem Rechtspopulisten geredet?
Also ich muss sagen, meine letzte Begegnung mit...
Also außer jetzt mit mir natürlich.
Ja. Außer mit dir natürlich. War im goldenen Handschuh, großartig. Und da sehr großer Mensch, ich bin kein Nazi, ich bin nationaler Sozialist, was ich wahnsinnig komisch fand. Was er aber nicht komisch fand, dass ich es komisch fand. Und er dann zum Türsteher ging und dem Türsteher gesagt hat, ich würde ihn mobben. Was alles für mich so absurd war, dass ich, da war nicht wirklich ein Gespräch möglich.
Ich wollte schon sagen, das klingt nach relativ dünnem Austausch.
Ja, sehr.
Alla, wie ist bei dir? Hast du schon mal mit einem Nazi, mit einem Rechtspopulisten geredet und wirklich versucht, dich auszutauschen und seine Sicht zu verstehen?
Also ich kann mich da Anton ziemlich anschließen. Ich bin glücklicherweise tatsächlich noch nie in der Situation gewesen, dass ich wissend jemandem gegenüberstand, den ich als Rechtspopulisten bezeichnen würde. Ich habe sehr wohl Debatten geführt und starken Austausch geführt. Nein, das stimmt nicht. Ja, habe ich schon mal.
Herzlichen Glückwunsch.
Gar nicht so lange her. Stimmt. Kurz verdrängt, weil das so ein Schock war. Ja, mit einem Menschen, von dem ich das in 700.000 Jahren nicht geglaubt hätte. Und ein guter Bekannter. Und die Situation spitzte sich immer mehr zu. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, dass wir gerade auf dem Weg sind zu einer Auseinandersetzung über Rechtspopulismus und Rassismus. Weil es für mich so wahnsinnig fern war, habe ich tatsächlich erst nach, ich glaube, 2,5 Stunden Gespräch begriffen, dass wir auf vollkommen unterschiedlichen Ufern stehen und das hier gerade ziemlich eskaliert. Das war sehr unangenehm.
Ist es eskaliert? Also war es wirklich ein heftiger Streit?
Ich habe bewusst, also in mir ist es eskaliert, mein Puls ist wahnsinnig hochgeschnellt und zwar nicht vor Wut, wie ich das immer dachte, sondern echt aus... Also ich war einfach wahnsinnig angespannt und wahnsinnig nervös und habe wirklich also gedacht...
Aufregung wirklich einfach.
Ne? Ja, und auch Schock irgendwie ein Stück weit, dass ich dachte, also das ist ja genau das, was immer alle sagen, das war in einem Umfeld, in dem ich das überhaupt nicht erwartet habe, in einem Garten, überall Räucherstäbchen, wir haben irgendwelche Meditationsmusik gehört.
Die Esoteriker, ja.
Also es war für mich vollkommen irritierend und ich habe mich...
Und dann auf einmal ein Hitlerbärtchen.
Ja, glücklicherweise war das schon in der Zeit der Megazorn-Recherchen und habe mich dann eben, hatte gerade mit Anton ein langes Gespräch geführt, kurz vorher über wie spricht man mit Nazis, über dieses Büchlein und habe also wirklich mir richtig vorgenommen, du bleibst jetzt hier, du stellst dich dieser Situation, du setzt dich damit auseinander und es wurde dann einfach sehr emotional bei mir, weil ich das nicht kann. Ich kann nicht, also ab einer bestimmten Form von Diskriminierung oder Verachtung, Menschenverachtung, kann ich nicht mehr sachlich innerlich bleiben. Ich bin sachlich in meinen Äußerungen geblieben, aber ich war wahnsinnig aufgewühlt und er hat dann irgendwann meine Familie damit reingezogen, die er überhaupt nicht kennt, mit irgendwelchen Pauschaläußerungen über
also Türken. Also es wurde sehr schnell unfair und ad hominem.
Da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt fühle ich mich so hilflos und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, ich glaube, das macht an dieser Stelle wenig Sinn, dieses Gespräch weiterzuführen. Da hatten wir aber schon mehrere Stunden tatsächlich fachlich gesprochen. Und da sagte er, und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, ja, das ist halt immer so traurig, ne? Immer wenn man über Politik spricht, dann eskaliert es am Schluss und man geht irgendwie in Wut auseinander. Und da sagte ich so, die Erfahrung mache ich eigentlich gar nicht. Aber vielleicht...
Für ihn war es wahrscheinlich eine Eskalation.
Für ihn ist es wahrscheinlich, ihm ist es wahrscheinlich häufiger passiert.
Wichtig, dass man das nochmal sagen darf.
Ich habe das vor 3-4 Jahren sehr, sehr intensiv gemacht.
Du hast das Gespräch gesucht mit Rechtspopulisten?
Ich war so ein bisschen von der Situation, von der beruflichen Situation, in der ich da war, dazu gezwungen. Aber ich habe wirklich...
Kannst du das erläutern? Das interessiert mich jetzt sehr.
Also
so weit, wie du darfst, ne? Und willst vor allem.
Ich habe in einem Projekt gearbeitet, wo ich Arbeitskollegen hatte, die eigentlich alle... nicht alle, aber sehr, sehr viele auf jeden Fall Nazis waren und auch nicht AfD-Wähler, sondern ich würde eher sagen rechts von der AfD.
Okay. Und das war der dritte Weg, so die Richtung?
Ja, der dritte Weg, ja, es könnte schon sein, aber es waren auf jeden Fall erwachsene Menschen. Es war jetzt kein Projekt mit Teenagern oder so. Nein, ich meine, es war nicht sehr... Ich meine, das waren keine Teenager oder so. Das waren Männer, die waren 10, 15 Jahre älter als ich. Die hatten erwachsene Kinder, die hatten Teenager-Kinder. Und ich habe da so ein bisschen in diesen 4 Wochen... glaube ich, so die Entwicklung durchgemacht, die man auch, wenn man eine tödliche Krankheit durchmacht. Am Anfang fällt es einem schwer, das zu akzeptieren. Dann geht man in die Diskussion, dann kann man irgendwann, findet man das, kann man sich eigentlich nur noch drüber kaputt lachen, dann wird einem wieder total schlecht. Was aber für mich eine Erfahrung war, die als Spieler für mich sehr wichtig ist und auch in diesen Debatten, die ich, glaube ich, für immer mitnehmen werde, ist, wie vielfältig diese Ideologien dieser Menschen sind. Weil wir in unserer linken Blase glauben immer, die Nazis da. Und was die für unterschiedliche Systeme in ihrem Kopf haben, was schiefläuft in der Welt und wer Geflüchtete hasst und wer Geflüchtete überhaupt nicht hasst, einfach nur glaubt, dass wir ja die Rassen nicht mischen können. Oder wer den Holocaust leugnet oder wer sagt, der Holocaust war ganz, ganz schlimm. Also diese Unterschiedlichkeiten von rechten, von faschistoiden Konzepten, das war für mich wirklich eine total wichtige Erfahrung, zu merken, die sind genauso unterschiedlich alle.
Wie bist du dann wieder rausgekommen aus der ganzen Nummer?
Also, das war klar, dass das Projekt begrenzt war. Okay.
Würdest du trotzdem auch sagen, es hat dir jetzt nicht nur rein intellektuell was gebracht, dass du verstanden hast, wie die ticken, sondern auch, dass du so eine neue Form vielleicht von Diskussion dabei gebracht bekommen hast? Also ich schließe mal kurz vor, zitiert er irgendwann die radikale Höflichkeit. Das glaube ich auch auf den Namen abzielt, den du, glaube ich, vorhin nanntest. Also es gibt auf jeden Fall eine Stelle im Stück, wo ihr euch ja damit auseinandersetzt, wie komme ich dann überhaupt in Kontakt, wie trete ich da eigentlich überhaupt auf, wenn jetzt so ein Rechtspopulist mir gegenübersteht. Und als einen sehr guten Punkt stellt ihr nämlich halt raus, Fragen stellen. Das Allerwichtigste in solchen Situationen ist erstmal nur Fragen zu stellen und eigentlich geht es gar nicht um ein eigenes Statement gerade. Wenn ich auf Querdenken-Demos rumlaufe und dort mit den Omas spreche, die mir sagen, hier sind 2 Millionen Leute, geht es mir auch erstmal nur darum zu verstehen, okay, warum denkst du jetzt hier, hier sind 2 Millionen? Warum bist du generell hier? Warum Corona-Diktatur? Und also einfach erstmal sicher gehen, ich verstehe alles richtig, was sie sagt. Schon da gibt es ja sehr schnell dann Überschneidungen oder man schiebt ein Vorurteil, was man jetzt über diese Bewegung hat, dieser einen Person zu und letztendlich wieder würde sie dir dann aber an dem Punkt fundamental widersprechen. Würdest du sagen jetzt, Rune, das war auch nochmal ein Lernprozess, richtig Fragen zu stellen oder ging es tatsächlich auch ein bisschen darum, deinen eigenen Standpunkt besser herauszuarbeiten?
Nee, also dadurch, dass ich da sehr in der Unterzahl war und einfach dadurch, wie ich aussehe und dadurch, dass es ein Projekt war, also dass es für alle ein bezahlter Job war.
Wie siehst du aus für die sind deren Podcast?
Naja, ich bin blond und blauäugig und ein eindeutig deutscher Mann. Also das hat es mir, glaube ich, schon mal einfacher gemacht. Aber ich hatte da auch einen türkischen Arbeitskollegen, der irgendwann zu mir gesagt hat, hier draußen läuft ja überhaupt kein Deutscher mehr rum. Und dem sitzt du dann beim Frühstück gegenüber und weißt überhaupt nicht, was du sagen sollst. Also der war schon so lange in dieser Truppe, der hat selber schon komplett so über Menschen mit einem anderen, die keine weißen, blonden Haare haben, geredet, wie, obwohl er halt deutlich dunklere Haare hatte als ich. Also das, aber ich habe da sehr viel Fragen gestellt, weil ich so, das ist vielleicht auch dann so ein beruflicher Interessendrang daran, wie Menschen einfach funktionieren und warum die so funktionieren und ich habe da, glaube ich, schon mehr gefragt und schon auch meinen Standpunkt klar gemacht, aber mir war schon auch klar, dass ich da jetzt nicht als auf Wallfahrt bin und die überzeugen werde von was anderem. So, ich habe denen halt relativ oft gesagt, dass das ziemlicher Bullshit ist, dass die Blonden aussterben und dass man das mit dem Aussterben der Dinosaurier vergleichen kann. Aber solche Gespräche habe ich da geführt. Aber ich habe auch Gespräche geführt, warum meine Hacken...
Allgemeine Heiterkeit am Tisch.
Ich habe aber auch darüber Gespräche geführt, warum man jetzt eine Hakenkreuzgürtelschnalle hat. Und dass das damit zu tun hat, dass man als Ostdeutscher sowieso von allen für Nazi gehalten wird und dann ist man es halt irgendwann geworden.
Ui. Das klingt nach einem, ich will glaube ich gar nicht wissen, was für ein Ensemble oder was für eine Arbeitsstelle das war ansonsten.
Es war kein Theaterjob.
Okay, gut, gut. Wow. Das war jetzt, das war tatsächlich meine einzige wirklich große Sorge.
Diesen Fehler des Vereinheitlichen und Kategorisieren, den Rechtspopulisten definitiv machen, dürfen wir nicht vergessen, machen alle Menschen. Wir kategorisieren auch sehr stark. Und wie du sagst, sozusagen, wenn du da eine Oma auf einer Corona-Demo quasi triffst, bringt es überhaupt nicht, die Leute mit deiner Meinung vollzuballern und zu sagen, was jetzt an der Corona-Demo alles falsch ist und überhaupt, weil auch damit triffst du nicht diese Person, die da jetzt steht. Weil selbst wenn da 2 Millionen mal wären, um Gottes Willen, Horror wäre das, aber so, selbst jeder Einzelne hat irgendwie einen anderen Grund, warum er da gelandet ist. Und deswegen ist Fragestellen und radikale Höflichkeit sind total wichtig, weil du darfst nicht, und deswegen ist es so schwer, weil du darfst nicht die gleichen Fehler wie die anderen machen.
Ja, und vor allem, du musst halt auch ganz klar irgendwann entscheiden, deswegen auch radikal sein bei der Höflichkeit, also die Form halten, das Gespräch freundlich bleiben lassen, aber dann auch sagen, jetzt bringt es hier nichts mehr. Jetzt können wir hier miteinander debattieren, wir werden nicht auf den grünen Zweig kommen, ciao.
Das ist eines der wichtigsten Sachen, die ich dabei gelernt habe, ist, dass wir jederzeit sagen können, und jetzt ist das Gespräch vorbei. Ja. Ich führe es gerne wieder mit dir zu einem anderen Zeitpunkt.
Aber ich bin natürlich total d'accord mit euch, aber ich habe, nachdem ich jahrelang sozusagen mit mir gehadert habe und mit meiner, aus meiner Perspektive Inkompetenz, mich in politisch stark auseinanderklaffenden Meinungen adäquat zu verhalten und wahnsinnig toll und reflektiert und sachlich und an der Situation dran zu bleiben und so, habe ich aber irgendwann auch festgestellt, in einigen Situationen, die jetzt eben nicht vielleicht in der extremen Auseinandersetzung mit einem Menschen mit Hakenkreuz in der Gürtelschnalle waren, sondern in der Mini-Rechtsbubble, die einem so im Alltag begegnet oder in diesen ich bin überhaupt kein Rassist, aber Gruppierungen, dass es manchmal auch vielleicht genau die richtige Reaktion ist, vollkommen fassungslos zu sein und vollkommen empört und entsetzt zu sein. Weil ich das ein oder andere Mal einfach nicht um diese Reaktion kam und einfach völlig vom Glauben abgefallen bin und richtig schockiert war. Und das eben meinem Gegenüber, also das war einmal meine Nachbarin, die ich eigentlich ganz gut kannte. Und da ging es genau um diese Silvesternacht. Und da kamen Parolen, ich habe wirklich gedacht, das kann nicht wahr sein. Und ich habe sie dann aus meiner Wohnung gebeten. Und die kam Wochen später und hat gesagt, ich wollte nochmal sagen, danke nochmal für die Reaktion. Und sie hat darüber lange nachgedacht und es hat sie total schockiert in dem Moment, aber ihr ist irgendwie dann nochmal in der Auseinandersetzung bewusst geworden, wie sehr sie da in eine Polemik gefallen ist, die sie eigentlich gar nicht beabsichtigt hatte. Und das fand ich zum Beispiel auch ein schönes Erlebnis.
Ein gutes Beispiel vor allem, ja.
Schwer, genau.
Also dass auch dieser harte Weg da manchmal auch der richtige sein kann.
Und das ist natürlich ja gar keine bewusste Entscheidung, aber ab und zu ist es ja so, dass man wirklich, dann sagt eine befreundete Mutter plötzlich zu mir, oh nee, also jetzt wollen die hier ein Flüchtlingsheim bauen, das ist der schönste Spielplatz hier im Viertel.
Soll doch wenigstens das am hässlichsten Spielplatz bauen.
Ich bin sehr dankbar, dass hier am Tisch die ähnliche Reaktion, also man weiß ja nicht, ob man lachen oder schreien oder weinen soll.
Nee, lachen ist schon okay. Ich halte mich gerade noch ein bisschen zurück.
Aber
wenn Dani lacht, ist es immer vorbei bei mir.
Und das war eben, da habe ich so vollkommen fassungslos einfach reagiert. Und gesagt, ist das gerade dein Ernst? Also worüber sprechen wir denn hier? Und da habe ich gar keinen anderen Ausweg gesehen. Also da konnte ich jetzt nicht sagen, ach Mensch, ich verstehe das mit deinen 2 Kindern. Und das ist auch echt, also es war in einem sehr, sehr gehobenen Hamburger Stadtteil, dieses Gespräch.
Mit einem schönen Spielplatz.
Mit vielen sehr schönen Spielplätzen und mit sehr, sehr wenig Flüchtlingsunterkünften. Ja, da weiß ich dann auch nicht. Und da kann ich ja dann gar, also da kam ich um meine, aus meiner Perspektive, menschliche Reaktion gar nicht umhin und hatte aber im Nachhinein eigentlich das Gefühl, ach, das war gar nicht so schlecht. Mhm. Auch wenn ich mich natürlich wieder unsouverän fand und nicht so toll.
Eine Freundin von mir hatte mal, es gibt ja generell diese Gespräche, wo es auf einmal so slightly racist wird und man weiß gar nicht, wie das jetzt passieren konnte. Eine Freundin von mir hatte in Halle eine Wohnungsbesichtigung und es war super cool, es war eine schöne Wohnung, es war eine ganz liebe Vermieterin, so eine Oma, die ihr da alles gezeigt hat. Und dann zum Ende der Wohnungsbesichtigung, wo sie eigentlich dachte, ey, der Preis stimmt, die Wohnung stimmt, Gegend stimmt, haut sie halt dann auch so raus, ja, sie müssen sich ja auch keine Sorgen machen, es wohnen hier keine Ausländer im Haus. Und da fiel ihr sehr dicht die Kinnlade runter in dem Moment, weil es halt alles zerstört hat dann in dem Moment.
Da fing sie an, sich Sorgen zu machen.
Da fing sie dann an, sich doch Sorgen zu machen auf einmal. Ohne Ausländer im Viertel sind die Nazis aber dann immer noch sehr aktiv. Das ist auch tatsächlich immer meine Erfahrung, dass so eine gewisse Durchmischung auch aber dazu sorgt, dass der harte Rechtsradikalismus sich da nicht ganz so offen zeigt, weil die immer wissen, wir sind hier, wir kriegen hier dann Widerstand.
Ja, aber weil es natürlich auch nichts, es gibt ja nichts aktiv Rassismusbekämpfenderes als Diversität.
Ja. Ja, genauso wie halt, wie es ja auch nichts aktiv Antisexistisches gibt, wie halt Frauen in Männerrunden. Also ich kenne das so häufig, dass ich in Männerrunden halt chille und denke so, oh nee, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr auf das Niveau. Und dann sind ein oder zwei Frauen dabei und denke so, oh, endlich reißen sie sich einmal ein bisschen zusammen. So, ja. Es macht dann doch echt eine Menge aus.
Ja. Obwohl ich sagen muss, ich habe noch eine Steigerung dessen erfahren, in jetzt gerade in der Zusammenarbeit mit dem Kollektiv, in der mir nämlich die ersten tatsächlich traurigerweise die ersten bekennenden Feministen begegnet sind und die wirklich jede Runde auf so ein angenehmes Level bringen mit ihren Haltungen. Und ich eben auch natürlich dann merke, das hat auch nochmal eine andere Wirkung, wenn Feministen auf diese Dinge aufmerksam machen.
Jetzt generisches Maskulinum bewusst, weil das waren Männer,
die...
Ich tue mich tatsächlich inzwischen damit sehr schwer, weil ich jetzt schon so häufig Männer erlebt habe, die sich dann auch selbst Feministen bezeichnen und sich aber dann in ihrem Verhalten...
Sich in ihrem Verhalten halt dann aber nicht wirklich widerspiegelt. Die auch wirklich auch uns, also auch mir, auch uns in unserer Gruppe, die wir doch wahnsinnig... divers und tolerant und liberal und so weiter sind, immer wieder gesagt haben, schwierig gerade. Und man sich
sexy Theatermenschen, divers, tolerant und so weiter.
Ich bin ja Feminist, aber...
Ja. Kommen wir noch kurz zum Ensemble selbst, beziehungsweise ein bisschen allgemein. Packe ich jetzt ein paar Vorurteile gegenüber SchauspielerInnen aus. Ich war ja selber früher auch Teil davon. Und habe ich tatsächlich genau eben deswegen auch so ein bisschen rausgezogen, weil ich solche Debatten, wie ich sie jetzt hier mit euch am Tisch führe, sehr selten mit SchauspielerInnen geführt habe. Was ist bei euch anders, dass ihr solche Debatten führt? Aber seid ihr einfach doch ein bisschen schlauer als die anderen Schauspieler? Habt ihr ein bisschen mehr gelesen? Könnt ihr überhaupt lesen? Ist ja auch schon mal, ist ja auch nicht immer normal.
Anton liest sehr gut vor.
Dann nochmal, dass du den Text, deswegen konntest du den Text immer nicht lernen.
Das Warum ist ja noch nicht mal gelocht, ey.
Aber damit schließt sich ehrlich gesagt ein bisschen ein Kreis zum Anfang des Gesprächs, auf den ich eigentlich schon dreimal auch hinaus wollte. Super. Eine Motivation, meiner Meinung nach, unter anderem auch für diese Gruppe und diese Arbeit, war ganz ursprünglich auch, dass wir in dieser Bubble, in der wir uns bewegen, in dieser Theaterwelt, in der wir glücklicherweise arbeiten dürfen und tolle Sachen machen, eben viel zu wenig Raum haben, um so wie wir an diese Themen rangehen, nämlich ohne eine fertige Meinung, ohne ein fertiges Konzept, ohne eine Person, die am Ende entscheidet, so wird es aber jetzt gemacht und eine Aussage, die den Kritiken in den Zeitungen standhalten muss, ohne diese Rahmenbedingungen, die eben sonst einfach schon sehr häufig dominieren in der Theaterarbeit. Das war ein ganz ursprünglicher Gedanke, dass wir gesagt haben, dass eine Sehnsucht in uns allen ist, Raum zu schaffen im Theater, wo diese Auseinandersetzung stattfinden kann, bis hin zu deiner Unzufriedenheit als Zuschauer, zu sagen, Mann, aber ich hatte doch aber eigentlich das und das mir erhofft. Ja, genau, das gehört auch dazu.
Ich bin da vorher auf meine Kosten gekommen. Ich hatte mich halt auf so eine Woodboy-Szene.
Aber auch so eine, also wie eben auch zu gucken, ich behaupte jetzt einfach mal, es ging uns hauptsächlich um Inhalte. Und dann will man das natürlich so und so und so verpacken. Aber es ging wirklich im Kern darum. Und es ging wenig darum, sollen die Zuschauer lachen oder weinen? Soll in der Kritik das stehen? Soll mein Bühnenbild, also ist jetzt hypothetisch, ich habe nichts mit damit zu tun, aber soll das so und so erwähnt werden? Soll mein toller Gedanke da stehen? Darum ging es halt nicht. Und das sind schon Dinge, die einfach ich bin ja nun Regisseurin und ich habe schon immer sehr viele Gedanken und auch sehr viel Recherche zu den Themen, die ich da auf die Bühne bringe und so. Aber natürlich ist sozusagen Theater viel hierarchischer, als man immer denkt und hofft. Und ich versuche das irgendwie zu brechen in meiner Arbeit und so. Aber am Ende gibt es da auch ganz, ganz viele Faktoren, die die Arbeit einfach diktieren. Zum Beispiel Zeitdruck, Gelddruck, Spielstättenbeschränkungen,
Corona.
Da gibt es tausend Dinge, die uns eben da auch einschränken. Und wir haben irgendwie gesucht nach einem Raum, der offener sein darf.
Ich glaube auch, dass wir uns so gefunden haben, hängt ja auch mit so einer Fassungslosigkeit zusammen, mit der man auf die Welt guckt und der man sagt, irgendwie wollen wir was, irgendwie müssen wir doch auch was mit und dem, was wir können, erschaffen, um uns damit auseinanderzusetzen, was uns an dieser Welt so fassungslos macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke an all das, was wir dann auch so recherchiert haben, und dann du da irgendwo zwischen Mishra Precht und Kopetsch in einer...
Precht nicht.
Hatten wir nicht drin?
Habt ihr Precht nicht drin?
Precht
hatten
wir
nicht drin. Precht haben wir nicht drin.
Warum nicht? Magst du Precht nicht?
Ich kenne ihn so schlecht.
Also, dass du halt innerhalb dieser Fassungslosigkeit, der du begegnest, wenn du jetzt auch denkst zum Beispiel an diese Querdenkenbewegung und so weiter und Verschwörungsmythen, dass ja eigentlich das, was fassungslos machend ist, in der Welt eigentlich ja offensichtlich und faktisch und da ist. Also du brauchst ja eigentlich gar nicht, um irgendwie zu denken, hier läuft massiv was falsch auf unserem Planeten, brauchst du ja gar keine Mythen spinnen, sondern brauchst ja eigentlich nur das Weltbild angucken und darüber nachzudenken. Und daraus eine Arbeit zu bauen, war glaube ich, für uns alle interessant. Und mal zu gucken, was ist denn hier wirklich eigentlich was passiert denn hier? Irgendwie und was passiert hier genau? Und
ich finde, einen wichtigen Aspekt, den ich noch nennen möchte, da drin ist, wir sind ja zu so einer Art Jahrmarktgesellschaft verkommen, in der jeder ich-bezogen als Individuum, was er sich dann nennt, durch eine blinkende Welt des Konsums und des Spaßes quasi durchgeht. Und das ist genau der Versuch, hier zu kombinieren Inhalt und Spaß. Weil diese Texte, also Wilhelm Heidmeier über die Normalitätsverschiebung zu lesen, ist hart, hart, hart anstrengend. Und ich kann das verstehen, dass viele Leute keine Lust haben, wenn sie ihren prekären Arbeitsplatz verlassen haben, abends noch Wilhelm Heidmeier zu lesen. Deswegen sehe ich bei uns auch die Aufgabe als Künstler, diese großartigen Wissenschaftler, die müssen, wahrscheinlich schreiben die langweilig, nicht gut, weil sie sich mit was anderem beschäftigen, als Geschichten zu erzählen. Wir beschäftigen uns mit Geschichten erzählen, also warum nehmen wir denn nicht diese super intelligenten Menschen und bringen die rüber, sodass die Bling-Bling-Gesellschaft Spaß daran hat und am Ende vielleicht noch rausgeht und sagt, boah, ey, ich habe sogar noch zwei Sachen gelernt. Das ist eigentlich der große Wunsch und das Ideal von dieser Form von Theater.
Du sprichst auf die Szene an, wo Johannes Hilje, Sohn, Wilhelm Heidmeiers Sohn und Umberto Eco
Fresh. Die Brüder sind es immer.
Das sind die Brüder, genau. Die Brüder von Johannes Hilje und Wilhelm Heidmeier und Freud und Umberto Eco Fresh. Da musste ich sehr lachen an der Stelle.
Ich auch.
Aber nochmal zurück zu meinem Schauspielvorurteil. Ich kenne auch genug Schauspieler, die nach ihrer Vorstellung nach Hause kommen und auf gar keinen Fall jetzt Heidmeier lesen werden wollen, weil die vielleicht erstens gar nicht lesen können oder zumindest nicht solche wissenschaftlichen Texte.
Ich würde gern ganz kurz zu der Frage sagen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Schauspieler grundsätzlich genauso dumm sind wie alle anderen Menschen auch. Ich frage mich wirklich, wie du auf die Idee kommst, dass Schauspieler noch dümmer wären als Journalisten. Also ich glaube, das hält sich alles ziemlich die Waage.
Nee, den gebe ich dir, da hast du, glaube ich, auch ziemlich recht.
Ich gehe total d'accord in diesem Fall, weil wir die ganze Zeit ja nur über Schauspieler sprechen. Und ja. Ich gehe fest davon aus, dass alle hier das generische Maskulinum absichtlich gewählt haben.
Ja, du.
Nee, wir würden auf jeden Fall direkt halt so eine Reihe von Leuten einfangen, wo ich genau weiß, die könnten mit eurem Stück nichts anfangen. Also egal, ob jetzt auf der Bühne oder im Publikum.
Und aber auch viele, die könnten das vielleicht spielen, aber hätten da überhaupt keinen Bock drauf.
Aber das ist ja überall so.
Ja. Also, ich will auch nur mein Klischee so ein bisschen ausbreiten, damit ihr mich zurückweist.
Aber ich glaube auch, eine Runde von Astrophysikern ist genauso vielfältig wie eine Runde von SchauspielerInnen oder AstrophysikerInnen.
Ich bin tatsächlich so relativ zufrieden mit dem, was wir bis jetzt besprochen haben. Habt ihr noch Themen, die ihr gerne ansprechen wollt? Gibt es noch Sachen, für die ihr Schleichwerbung machen möchtet?
Schleichende Werbung für den zweiten Teil. Wir sagen nochmal, den Titel Das autoritäre Zeitalter des Megazorns ist nochmal Schnittmarke. Also unsere Werbung für die Wiederaufnahme von Das autoritäre Zeitalter des Megazorns.
Das lasse ich als alles drin.
Gut, ich mach's nochmal. Unsere Werbung für die Wiederaufnahme am 8.12. im Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg. Dezember dürfen wir nochmal das...
Der Monat, wo Weihnachten ist.
Noch einmal, ich mache jetzt Werbung, Schleichwerbung für Das autoritäre Zeitalter des Megazorns am 8.12. ein Dezember in diesem Jahr im Ernst-Deutsch-Theater. Dazu kommen wir Ende Januar, Anfang Februar zum zweiten Teil Megazorn 2 Psychological Warfare und hoffentlich in der Spielzeit drauf dann noch zu dem dritten Teil, der noch keinen Namen hat. Und es sei noch einmal allen gedankt, die diese Projekte mitgemacht haben, die gekommen sind und geguckt haben, aber vor allem die diese ganze Zeit aufgewendet haben, uns bei diesem Chaos zu begleiten. Ganz viel Liebe an unsere Freunde, die alle sexy Theatermenschen sind.
Und ein ganz großes Dank an dich auch für dieses wundervolle Gespräch.
Ja, aber gerne. Das ist ja mein Job.
Mega.
So. Mega.
Mega.
Kurz mal Ruhe, ich brauche eine Schlussklappe.